Wissenschaftsgespräche. Willkommen bei den Napfgesprächen, deinem Podcast rund um Tiergesundheit, Ernährung und Supplemente. Ich bin der Joe und die Sabine ist auch wieder mit dabei und heute reden wir über, wann dein Hund wirklich Hilfe braucht, wo im Körper das Problem sitzt und was zu tun ist. Von der Kotuntersuchung bis zur Endoskopie, von Parasiten bis Bauchspeicheldrüse und von der Schonkost bis zur OP. Wir nehmen dich mit auf eine Reise durch den Darm mit wissenschaftlichem Tiefgang, aber verständlich und alltagstauglich wie gewohnt. Und wenn du wissen willst, warum blutiger Schleim im Kot nicht immer gleich Panik bedeutet und wann eben doch, dann bleib dran. Denn wer den Kot versteht, versteht den Hund.
Joe, du hast ja in der letzten Folge schon gesagt, Durchfall ist erstmal nur ein Symptom.
Genau. Aber wenn er nicht verschwindet oder schlimmer wird, dann reden wir nicht mehr über ein bisschen Schonkost, sondern über echte Ursachenforschung.
Genau. Und heute klären wir, wann es Zeit ist für eine fundierte Diagnose und was denn wirklich zu tun ist.
Ich unterteile das gerne in drei Gruppen, also dieses ganze Durchfallgeschehen. Einmal in fütterungsbedingt, in infektiös und in nicht infektiös.
Okay, machen wir es konkret. Kommen wir als erstes zur Futterumstellung, denn ein zu schneller Wechsel auf neues Futter kann tatsächlich die Darmflora überfordern. Der Hund hat keine Zeit, Enzyme umzustellen. Das heißt, Durchfall ist vorprogrammiert. Neue Sorten sollten wir immer schrittweise über 7 bis 10 Tage anfuttern bzw. anfüttern. Im Übrigen gilt das Gleiche auch für mal eben einen kurzen Futterumstellungstrip, nämlich für einen Urlaub.
Oh ja, auf jeden Fall, kurz bevor es jetzt irgendwie ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen geht.
Genau.
Ja, und dann vorher anfangen, ansonsten habt ihr da echt Probleme.
Also die Darmflora braucht Zeit zur Anpassung. Im Darm leben Milliarden von Mikroorganismen, die auf bestimmte Nährstoffe spezialisiert sind. Und ein abrupter Futterwechsel verändert plötzlich das Nährstoffprofil. Zum Beispiel von viel Protein auf viel Kohlenhydrate, na, was üblicherweise für den Urlaub der Klassiker ist, oder von Nass auf Trockenfutter, das auch ebenfalls. Die Folge ist, dass die alten Bakterien absterben. Neue sind noch überhaupt nicht etabliert. Das heißt, das Ungleichgewicht, die Dysbiose, ne, führt unter Umständen zu Blähungen, weichem Kot oder Durchfall. Die Verdauungsenzyme, zum Beispiel die Amylase, Lipase und Protease, werden übrigens im Pankreas gebildet. Und das ist natürlich abhängig von dem, was da ankommt, in Anführungszeichen quasi. Wenn ein Hund zum Beispiel lange nassfutterbasiert oder getreidefrei gefüttert wurde, ist die Amylaseproduktion definitiv gedrosselt. Und dann kommt nun plötzlich stärkehaltiges Trockenfutter in größeren Mengen und dann fehlt da die enzymatische Kapazität. Die Folge ist, die Kohlenhydrate werden nicht ausreichend aufgespalten. Das haben wir ja beim letzten Mal schon erklärt. Das ist die sogenannte osmotische Diarrhoe. Das heißt, Wasser wird in den Darm gezogen.
Und das plätschert dann hinten auch so raus.
Das ist immer ganz schlimm für die Besitzer und den Teppich und so weiter und so weiter. Und die Darmbewegung und der pH-Wert verändern sich. Das heißt, durch neue Futterbestandteile verändert sich der pH-Wert im Dünndarm und im Dickdarm. Und das beeinflusst, wie schnell sich die Bakterien vermehren. Und auch die Darmbewegung, also die Peristaltik, reagiert absolut sensibel auf Futterstruktur. Nur zum Beispiel, wenn mehr Rohfaser da ist, regt es an. Und PET kann tatsächlich verlangsamen. Und ein zu schneller Wechsel kann also zu schneller oder zu träger Passage führen. Entweder weicher Kot oder Kotverhalt, wie man so schön sagt. Das heißt, der kommt nicht vom Ködel in Hamburg. Und weitere Irritationen.
Stell dir mal vor, es gäbe so ein Schild. Kotverhalt. Wie so ein Stoppzeichen.
Der Kotverhalt. Der Hund hält das hoch wie Snoopy. Futterzeit. Kotverhalt.
Kotverhalt.
Diese Bilder immer im Hirn. Ja, wie macht man es nun richtig, Joe? Die Empfehlung ist, das 7 bis 10 Tage und eben auch vom Urlaub schrittweise umzustellen. Ne? Und man kann so sagen, dass Tag 1 bis 2, wenn wir jetzt einen Anteil A und einen Anteil B haben, ne, der Anteil A zu 75% gefüttert wird, Anteil B ist dann 25.
Berechnen also alt zu neuem Futter.
Genau, von altem zu neuem Futter. Dritter, vierter Tag, 50 zu 50. 5. bis 6. Dann wird das alte Futter nur noch zu 25% gefüttert und das neue zu 75. Und 7 plus ist dann halt alt, nicht mehr neu, 100%.
Volle Kanne.
Ja, meist funktioniert das auch ganz gut.
Es kann trotzdem noch passieren, dass dann eventuell das ein bisschen weicher wird. Das kommt immer darauf an, wie stark die Amylase, Enzyme dann dementsprechend oder überhaupt die Enzyme, die dann notwendig sind, wie die überhaupt zur Verfügung stehen. Das kann ein bisschen länger dauern, also von daher keine Panik haben.
Ja, aber das ist ja häufig so, gerade wenn es um das geliebte Tier geht, ist Geduld nicht der zweite Vorname unserer Kunden. Meiner übrigens auch nicht. Ich kann das gut nachvollziehen. Nur hier ist es wirklich wichtig, sich mit ein bisschen Geduld auszurüsten.
Genau, ansonsten kommt das Schild. Kotverhalt. Nee, da nicht. Das
da
ist dann,
nicht. Da anders.
Kotfluss. Ja.
Aber ich glaube, da braucht man kein Schild für. Das sieht jeder von
das
allein.
Sieht man.
Okay, kommen wir zu den Futtermittelunverträglichkeiten. Gluten, Laktose oder bestimmte Proteine können schleppende Reaktionen verursachen. Das heißt dünner Kot, Blähung, Schleim. Ne, Diagnose erfolgt hier über Ausschlussdiät oder Tests. Dann, Achtung, was ganz häufig vorkommt, weil die Leute es einfach nicht riechen, verdorbenes Futter. Hm. Enthält oft Keime oder Toxine, also Gifte, ist absolut kritisch bei Huhn, Fisch, Innereien. Also passt bitte ganz doll auf, wie ihr lagert und wo ihr lagert. Ja, also ich hatte es neulich auch, ich habe es im Schatten gestellt in der Küche. Die Sonne ändert sich, plötzlich kam die Sonne drauf und das Futter war wirklich hin.
Das ja, passiert. Oder solche Ideen, so nach dem Motto, so, ach, wir haben ja noch einen Futtersack vom letzten Urlaub, ja. Der steht da irgendwo in der Ecke und der ist zwar so zusammengedreht und da sind Klammern drauf, so nach dem Motto, ja, da kommt ja keine Luft rein, ne? Weit gefehlt, das kann voll in die Hose gehen.
Quasi.
So, da möchte ich dann jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, nämlich gerade hier kommen die meisten Schwierigkeiten in den Darm. Es wird schon auf Verfahrenssicherheit geachtet seitens der Hersteller, völlig klar. Dennoch gibt es auch gerade im Frischfleischsektor ganz starke Keimbelastungen. Das kann passieren durch zu spätes Einfrieren, was eigentlich nicht passieren darf, aber die Kühlkettenunterbrechung. Das ist eine Geschichte, da kann sowas natürlich passieren. Wenn ein Fleisch, das irgendwo vielleicht übers Wochenende gelagert wurde bei einem Transportdienst, dann nicht fachgerecht wirklich dementsprechend abgelegt wurde, dann taut das an und dann haben wir hinterher Probleme. Aber auch gerne in der selbst hergestellten Ration zu Hause passiert das. Als Beispiel aerobe Sporenbildner, ja, Bacillus cereus. Das ist toxinbildend bei altem, nicht gekühltem Reis als Beispiel. Ja, nicht nach dem Motto so, oh, ich habe noch ein bisschen was zu Hause. Ach, der ist ein bisschen schon drüber, der steht schon 3 Tage im Topf. Nicht nehmen. Ja, gibt aerobe Sporenbildner. Oder Botulismus, ja, das ist Clostridium botulinum. Selten, aber potenziell tödlich durch verdorbene Fleischdosen oder Beutetierreste.
Die also sie alle, ja sehr gerne aufnehmen unterwegs. Ne?
Genau. Und auch für alle diejenigen, die Prey füttern, gar keine Frage. Prey ist nicht schlecht, aber es muss darauf geachtet werden, wie frisch ist denn bitte schön das Tier, was da verfüttert wird.
Ich sehe doch den Blick meines Hundes. Der hieß dann immer oder der sagte ganz immer, Frauchen, das ist noch nicht so lange tot. Dem das dann aus der Schnauze zu nehmen, war nicht einfach.
Genau. Oder aber ranziges Fett. Ja, das sind diese oxidierten Lipide. Das führt nicht direkt zu Durchfall, aber reizt die Darmschleimhaut sehr. Ja, es ist weich, es ist fettig und es stinkt. Woher kommen denn dabei überhaupt diese Keime? Ja, die Hauptquellen sind dabei falsche Kühlung nach dem Öffnen von Nassfutter oder Barf. Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Wärme, ja, das ist, haben wir halt das Keimwachstum und den Schimmel. Ja, und bei diesen Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, haben wir ja immer wieder mal mit hoher Luftfeuchtigkeit zu spielen, gerade mit dem Wetter hoch und runter, ne, mit dem Aufguss, der dann plötzlich kommt. Dann hat man irgendwo meinetwegen auch so einen Futterbeutel auf dem Boden stehen und denkt so, ach, ist ja super, aber ihr müsst mal gucken, wie feucht oder wie klamm manchmal der Boden ist. Ja, das ist nicht ganz weit entfernt davon, dass wir dann dementsprechend auch diese Feuchtigkeit in den Futtersack reinbekommen. Vor allen Dingen, wenn das ein Futtersack ist, der aus Papier besteht. Dann haben wir die Verunreinigung beim Barfen. Ja, das Rohfleisch aus nicht lebensmitteltauglicher Quelle. Dann haben wir nicht gereinigte Näpfe. Hallo, vorsichtig bitte. Wir haben Dosendeckel, wo immer noch Futterreste dran sind und die Dose ist mal so 3 Tage so dementsprechend mit dem Dosendeckel, der dran gehört, ist so geschlossen worden. Aber wenn man sich da mal den Dosendeckel von innen anguckt, dann ist das oftmals schon so ein bisschen angetrocknet und nee, das ist nicht gut.
Ja, vor allen Dingen setzen sich ja auch, du sparst ja jetzt gerade hier auch, wir sind ja gerade im Sommer, von nicht gereinigten Futternäpfen, da setzen sich ja dann auch die Fliegen rein und legen ihre netten Eier.
Aber sehr gerne doch. Willkommen, cool. Genau. Da ist dann kein Code-Stop, sondern es dann gehört so ein Fliegen-Stop-Schild hin.
Ja. Genau.
Don't fly. dann haben wir noch Futterreste. Völlig klar, Futterreste gehören da auch nicht hin. Also wenn ihr Futterrest habt bei diesen Temperaturen, weg damit. Ja, oder aber abgelaufenes oder beschädigtes Futter. Ja, zum Beispiel so ein Beutel mit einem Luftzugang. Das sind dann solche Sachen, wie ich das vorhin schon sagte, das darf so einfach nicht passieren. Und wenn wir ein beschädigtes Futter haben, das heißt, die Dose ist irgendwo so stark beschädigt, dass da vielleicht ein kleineres oben schon im Deckel drin ist, weg damit. Nicht nehmen.
Und wie machen wir es jetzt?
Am besten darauf achten, dass das die Futterquelle wirklich gut in Ordnung ist, dass die Tüten, wenn ihr so einen Futtersack nehmt, dann kauft bitte auch, wenn es irgend geht, einen entsprechenden Kasten, in den ihr das umfüllen könnt, wo ein Deckel drauf ist, den man luftdicht, dass das ganze System luftdicht verschließen kann. Genauso auch die Dosendeckel für Nassfutterdosen. Seht zu, dass ihr dann einen guten Deckel drauf habt und das nicht länger als 48 Stunden irgendwo verbraucht. Oder in den Kühlschrank stellt, kühlen lässt und dann früh genug wieder rausholt, um natürlich dementsprechend das zu verfüttern. Ganz klar. Und bei Barf, wie gesagt, darauf achten, dass da nicht jetzt irgendwie schon so Kristalle draus sind auf dem Fleisch. Ja, das.
Wenn du es aus der Truhe nimmst, meinst du, ne?
Ja, aus der Truhe. Oder aber du bekommst es sogar schon so im Futterhaus, in einem Futterhaus, jetzt nicht in dem Futterhaus, sondern generell in einem Zoofachhandel. Das kann passieren. Habe ich selbst alles schon gesehen. Ja, da habe ich in solche Truhen reingeguckt und habe gedacht, ups, das ist aber nicht okay. Habe dann dem Personalbescheid gesagt, so, ich hoffe, ihr habt das gesehen. Ne? Das geht wirklich nicht. Ja, und dann, was auf jeden Fall vermieden werden sollte, ist Nassfutter nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Wie ich vorhin sagte, maximal 24 bis 48 Stunden. Dann Trockenfutter kühl, trocken und luftdicht lagern. Nicht unbedingt auf den Boden stellen. Wenn, dann tut irgendwas da drunter. Irgendwie noch eine Kleinigkeit, ein Stein oder sonst irgendwas, das nicht direkt auf dem Boden steht. Und am besten in der Originalverpackung im verschließbaren Behälter. Ja, das wäre noch am besten. Das heißt, ihr nehmt so eine Packung, ihr müsst es nicht unbedingt umschütten, aber den ganzen Behälter, zack, ab in irgendwas wieder verschließbares, Deckel drauf. Am besten noch so mit so einer Geschichte, wo man oben so den Deckel so einmal durch rund rumdrehen kann, dass der wirklich so fest verschlossen ist.
Ja, die sind cool.
Dann kein aufgeweichtes Futter, stundenlang stehen lassen. Ja, idealerweise innerhalb von 30 Minuten verfüttern. Kommt auch wieder drauf an, wie ist das Wetter so. Aber jetzt in diesen Temperaturen, die wir jetzt haben, auf jeden Fall jetzt sommerlich, da darf das nicht passieren. Zum Winter hin generell sollte man es nicht machen. Wenn das dann hinter 45 Minuten steht oder sowas, da passiert jetzt nichts. Aber es gibt natürlich auch einige Tiere, die brauchen manchmal ein bisschen länger, bis sie dann angefangen haben zu fressen. Ja, je nachdem, was sie haben, kann das schon passieren. Dann würde ich sagen, bitteschön, nehmt es lieber weg und stellt es hinterher nochmal hin in der Zwischenzeit. Irgendwo gut lagern, in einen Raum stellen, nicht in einen Raum, sondern vielleicht in den Kühlschrank stellen. Oder sogar, ihr habt einen Behälter, wo es reintut, oben einen Deckel drauf, ja, wie so ein Tupper. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr wisst, was ich meine.
Sind eh tot.
Genau, und dann ist das okay. Dann Barf nur aus geprüften Quellen, also bei minus 18 Grad lagern. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit der Kühlkettenunterbrechung. Das darf nicht passieren. Dann die Näpfe täglich reinigen, auch den Wassernapf. Und wenn es geht, nimm bitte keinen Blechnapf. Also wenn es geht, nimmt irgendwas anderes. Geht heute wunderbare Näpfe aus, natürlich aus Porzellan. Klar, kann schnell kaputt gehen. Aber es gibt auch welche, die werden aus Bambus gefertigt. Die finde ich ziemlich klasse.
Okay.
Das Einzige, was er nicht machen dürfte, ist den stehen lassen, weil das finden auch die Hunde ziemlich cool. Und die nagen da ganz gerne drum rum.
Ja.
Dann haben wir natürlich Parasiten. Giardien, Spul- oder Hakenwürmer. Ja, die schädigen natürlich die Darmschleimhaut, gar keine Frage. Und da bringt dann natürlich die Kotuntersuchung ganz klar die Klarheit. Dann haben wir Viren und Bakterien, wie die Parvovirose, Coronavirus oder Salmonellen. Die verursachen akute, schwere Durchfälle und besonders gefährlich für Welpen.
Ja, also, in den Pfützen stehen eben diese Parvovirose-Geschichten auch sehr häufig, ne?
Ja, die stehen da rum. Die haben sogar mal so Finger nach oben, so nach dem Motto, hier bin ich, nimm mich. Die Hunde gehen aber zielsicher hin. Komisch, ne?
Das ist nicht witzig. Parvovirose ist kein, da darf man nicht drüber lachen.
Nein. Coronavirus auch nicht. Und Salmonellen sind auch nicht toll. Also nee. Von daher. Dann natürlich auch Medikamente, Stress, IBD, also das Intestinal Bowel Disease. Und dann haben wir noch Tumore, ganz klar. Ja, Antibiotika zerstört hier Darmflora. Vor allen Dingen auch, wenn es eine Dauerbehandlung ist. Stress löst dann einen Reizdarm aus oder kann Reizdarm auslösen. Und IBD und Tumore brauchen dann eine gezielte Diagnostik.
Aua. Ja, das ist der Klassiker, ne? Oder auch einfach, der Hund hat Müll gefressen.
Oh ja.
Also ich denk mal so, ich treffe ja jeden Tag einen Labrador auf der Straße, die hat jeden Tag eine andere Geschichte, was der wieder gefressen hat.
Aber da muss man ja gucken, wo kommen die Hunde her, ne? Also die, es gibt ja genügend Müllhunde, die Auslandshunde, die sich wirklich von Müll ernähren. Die haben aber auch eine ganz andere bakterielle Zusammensetzung im Darm.
Ja,
also die können eigentlich auch Eisen fressen, ne? Da passiert nicht viel.
Das ist schon irre. Aber wann wird's kritisch? Wie erkennen wir Alarmzeichen? Joe, ab wann sollten die Ohren des Halters wirklich klingeln?
Wenn's Handy geht. Also das auf jeden Fall. Nein. Ganz einfach. Immer wenn so ein Durchfall länger als 24 Stunden andauert, also permanent, ja, weil so ein Durchfall kann natürlich zu Dehydrierung führen, ganz klar. Wir haben auch dann in dem Moment den Verlust von Mineralien und von Elektrolyten, die sind plötzlich weg, nicht nur plötzlich, sondern die schwemmen damit aus. Dann ist es besser auf jeden Fall, das Ganze mal eben tierärztlich abklären zu lassen.
Ja, kann ja auch zu Allergien führen, ne? Wenn länger Durchfall ist, sich die Darmpassage, ja, wie man so schön sagt, so ein bisschen lockert, dann kann das, was gerade gefressen wird, nachher tatsächlich, kann es sein, dass sie dagegen allergisch sind. Das ist echt verrückt.
Oder wir haben Blut oder Schleim auf dem Kot. Ja, das deutet hier auf eine Reizung durch eine Entzündung hin im Dickdarm. Ja, Blut oder Schleim im Kot ist nicht nur ein Alarmsignal, sondern das liefert auch konkrete Hinweise darauf, welcher Teil des Darms betroffen ist. Typischerweise ist das ein Hinweis auf eine Reizung im Dickdarm, im Kolon. Da treten Schleim und Blut gerne auf.
Das mit dem Blut haben wir ja in der letzten Folge sehr ausführlich dargestellt, genau. Welche Farben.
Hört euch das Durchfall Teil 1. Dann ist noch der Dickdarm, der Schleim produziert als natürlichen Schutzfilm. Ja, gerade im Dickdarm für die Schleimhaut. Bei Entzündung, Irritation oder Stress wird das hier in dem Moment vermehrt ausgeschieden. Häufig bei Reizdarmsyndrom, oftmals auch stressbedingt, oder aber bei einer Giardieninfektion. Dann bei einer Futtermittelunverträglichkeit und bei einer Colitis, also einer Dickdarmentzündung. So, und die Begleitzeichen sind dann da, ein häufiger Kotabsatz, auch kleine Mengen, Pressen, ja, eventuell Schleimfäden, die so wie so eine Glasur außen auf dem Kot drauf sitzen, das sind alles solche Sachen. Und dann gibt es das frische Blut, haben wir, wie gesagt, im ersten Teil schon gehabt, hellrotes Blut im Kot, das ist dann in dem Moment aus dem Dickdarm. Wenn es dunkel wird, ist das okkultes Blut. Das wird dann dementsprechend, ist das schon aus dem Dünndarm, das ist schon länger unterwegs. Und da haben schon viele Bakterien dran rumgenagt. Da ist dann auch keine Luft dran gewesen. Das wird dann dunkel. Ja, und das spricht für eine Läsion oder Entzündung im Enddarm oder unteren Dickdarm. Mhm. Mögliche Ursachen dafür sind hier Analfissuren, ja, also eine verletzte Analdrüse, Parasiten, vor allem Peitschenwürmer, dann die Dickdarmentzündung, zum Beispiel durch IBD, Stress oder Infektion und Tumore im Rektumbereich. Ja, und da ist ganz typisch, dass das Blut wirklich sichtbar auf dem Kot liegt, ganz klar und leuchtend rot. Da auf jeden Fall das abklären lassen. Nicht drüber hinweggehen.
Ja, das ist ja auch immer Schock, ne, für den Besitzer. Wenn da plötzlich Blut im Stuhl ist, ist ganz gruselig.
Ja, dann haben wir das dunkle Blut, was ich vorhin schon sagte. Das ist dieses okkulte Blut im Kot. Das sind meistens die Blutungen im oberen Verdauungstrakt, Magen, Dünndarm oder Zwölffingerdarm. Ja, das Blut wird dadurch die Magensäure und Enzyme dann zersetzt, deswegen schwarz gefärbt, es kommt auch kein Sauerstoff dran. Und oft ist das ganz klebrig und glänzende Konsistenz hat das so. Ne? Und da, wie gesagt, die möglichen Ursachen sind Magengeschwüre, zum Beispiel auch durch eine Dauergabe von Medikamenten. Blutungen im Dünndarm, ja, Vergiftung zum Beispiel mit Rattengift, wenn euer Hund da nicht ganz klar
passiert
ist.
Passiert leider oft, ja.
Ja, wenn er da nicht ganz klar seid, ob der Rattengift gefressen hat, auf jeden Fall abklären lassen. Na, und natürlich eine starke Parasitenbelastung, Hakenwürmer bei Welpen als Beispiel, ne? Dann haben wir noch Fieber, Erbrechen, Apathie. Das ist auch ein Zeichen für systemische Reaktionen und hier gilt es dann auch schnell zu handeln. Und gerade beim Welpen oder beim Senior, wenn er eine Vorerkrankung hat, diese Tiere kompensieren schlechter und daher sofort ab zum Tierarzt. Gerade auch bei Welpen als Beispiel, ja, da ist ja auch bis zum 10. Lebensmonat, haben wir schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass halt die Entgiftungsorgane Leber und Niere noch gar nicht so weit ausgebildet sind, oftmals erst bei 70 oder 80%. Also von daher ist es auch klar, sofort zum Tierarzt, weil die Kompensation von solchen Erkrankungen ist immer schwieriger.
Ja, lieber einmal mehr als zu spät. Absolut, sehe ich ganz genauso.
Ja, und dann die Diagnostik beginnt dabei nicht im Labor, sondern immer schon beim Erstgespräch, ja, bei einer Anamnese. Da geht es dann um Fütterung, da geht es um Impfungen, um Wurmkuren, Umweltfaktoren. Das sind solche Sachen, die solltet ihr vorher, wenn ihr zum Arzt geht, schon mal euch überlegen, wo bin ich gestern gewesen, wo ich bin die letzte Woche über gewesen, wo bin ich gerade häufig unterwegs, welche Jahreszeit haben wir, ja, sind eventuell irgendwelche Pestizide ausgesetzt draußen auf den Feldern und dergleichen. So, und dann gibt's die klinische Untersuchung, ja, da wird der Bauch abgetastet, die Temperatur gemessen und natürlich der allgemeine Zustand geprüft. Es wird auch geguckt, wie sieht's aus mit dem Kreislauf, ja, da wird man eben so innen drin auf die Zähne oben aufs Zahnfleisch gedrückt und wird geguckt, wie sieht's denn da aus, oder es wird tatsächlich auch Blutdruck gemessen. Ja, und dann haben wir die Kutuntersuchung, ja, da wird dann auf Giardien, Bakterien, Wurmeier, nach Möglichkeit mehrere Proben nehmen, weil das verbessert die Aussage. Und dann haben wir das Blutbild. Das liefert Hinweise auf Entzündungen, den Organstatus und natürlich auf die Elektrolyte. So, da könnte man dann noch zum Beispiel noch das CRP abnehmen. Das ist das C-reaktive Protein, weil das zeigt an, ob im Organismus eine Entzündung vorliegt. Wenn das anschlägt, dann kann man genauer untersuchen. Und dann ist noch natürlich Ultraschall und Röntgen, denn es könnten ja auch Fremdkörper eingedrungen sein. Wie oft hat mal eben ein Welpe, was weiß ich, eine Socke verschluckt, ja, oder irgendein Gegenstand, der im Quer liegt und der dann den Darm doch ziemlich auch, ja, aufreißen kann. Ja, oder es gibt chronische Probleme schon bei älteren Tieren. Und dann haben wir noch die Endoskopie oder die Biopsie, und das ist nur bei therapieresistenten oder chronischem Durchfall angesagt.
Also gar nichts, was man mal eben nach Gefühl entscheidet. Schonkost ist nicht immer genug. Maßnahmen richten sich natürlich auch nach der Ursache. Ne? Also Fasten, Schonkost, Flüssigkeit, was ich auch immer cool finde. Wie gesagt, ich habe es ein paar Mal gesagt mit mir, als ich das früher auch immer gemacht habe, immer funktioniert. 12 bis 24 Stunden Fasten, das ist toll. Dann können wir mageres Fleisch geben. Ich finde auch helles Fleisch an der Stelle eine coole Geschichte. Mit wenig Reis und Kartoffeln, ne? Das ist ganz wichtig. Wasser dazu natürlich noch und Elektrolyte. Und der Reis und die Kartoffel sollten wirklich total weich gekocht sein. Am besten über 40 Minuten leise vor sich hin köcheln lassen und ziehen lassen.
Die köcheln aber nicht immer leise, es kann auch mal laut kochen.
Du immer. Dann haben wir natürlich Antiparasitika, nur gezielt auf Verdacht. Ne? Resistenzen sind real. Antibiotika wird ja auch häufig verordnet, nur bei Bestätigung, immer mit Probiotika begleiten und zwar immer einen Abstand von 2 Stunden auch dazwischen halten. Ne? Das sollten wir eigentlich immer noch dazu sagen.
Und Probiotika, müssen wir auch sagen, Probiotika kann auch dementsprechend Dünnschiss auslösen, ne, wenn es zu viel ist.
Absolut.
Probiotika, ne?
Also absolut. Von
daher, ne, wenn ich also sehe, wenn zu viel von Faserstoffen und sowas gegeben wird, das kann durchaus nach hinten losgehen, wie man so schön sagt.
Jetzt weiß ich auch warum. Ne? Dann haben wir noch die IBD, ne, also Entzündungshemmer, ne, Langzeitstrategien. Das ist wichtig, oft medikamentös notwendig. Das tut auch sau weh, eine IBD. Ne? Das merkt, also da haben die richtig Schmerzen, da krümmen die sich. Das ist
ja furchtbar. Vor allen Dingen ist das ja auch etwas, das durch bildgebendes Verfahren kann man das ja genau sehen. Ne? Da kann man genau sehen im Körper, wo sind denn entzündete Stellen, wo ist denn das Gekröse da unterbrochen, wo sind denn so dunkle Stellen dann da und im Darm. Also das ist ja etwas, was diagnostisch auch dementsprechend gut zu sehen ist.
Genau. Und dann, ja Gott, eine OP halt bei Fremdkörpern, ne, oder beim Tumor. Lebensrettend, wenn notwendig. Und nochmal, bitte, bitte, kein mal eben was aus der Hausapotheke.
Ja, denn jeder Eingriff ins Mikrobiom ist ein Eingriff auch ins Verhalten. Das darf man nicht vergessen. Das Mikrobiom hat auch eine Auswirkung aufs Verhalten. Und da können wir einfach nur sagen, achtet darauf, was bei Durchfall in der Vorbeugung hilft. Was meinst du, was könnten wir da tun?
Ja, Futter umstellen, halt einfach langsamer machen, nicht so ratzfatz, so wie wir es oben halt eben auch angedeutet haben, muss natürlich absolut zum Hund passen, das ist klar, ganz empfindliche brauchen noch länger mit der Futterumstellung. Dann Verdauungssystem oder das Verdauungssystem braucht einfach Zeit für die Enzymanpassung, haben wir ja vorhin auch gesagt, so im Minimum.
Egal in welche Richtung, ne? Sowohl vom Fleisch auf Kohlenhydrate oder auch Retour, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Kohlenhydrate fütter und ich will da eine Dose mitnehmen, dann ist das etwas, auch da müssen sich die Enzyme anpassen. Ist egal in welche Richtung.
Genau.
Das sind sogenannte Schläferenzyme.
Ja, deswegen kann man zum Beispiel auch, wenn man Schiss hat, also wenn man barft und hat einfach Sorge, oh Gott, gestern habe ich wieder vergessen, Fleisch aufzutauen, ne, kann man es halt so machen, dass man dann einmal in der Woche zum Beispiel eine hochwertige Dose füttert. Ne, dann bleiben die Enzyme immer aktiv und ich brauche mir nicht die Zeit zu nehmen, um anzupassen. Der Hund kann ja nicht, weil ich vergessen habe, aufzutauen, dann einfach nichts zu essen kriegen.
Du taust den Hund auf?
Weil ich
habe ich jetzt falsch verstanden, ne?
Das Fleisch auf.
Ach so.
Mein Hirn. Ja, dann tatsächlich gute Rohstoffe nehmen, keine Abfälle, kein Zucker, also einfach hochwertiges Futter füttern, finde ich, ist auch eine super Idee, was wir tun können. Regelmäßig entwurmen, ja, beziehungsweise es testen lassen, ob was vorliegt.
Ne, vor allem bei regelmäßig muss ich aber auch sagen, das Regelmäßige wirklich nur, wenn es tatsächlich notwendig ist.
Das meine ich ja mit dem, ne? Testen. Bitte also testen lassen vorher, ob was
das,
da ist.
Ich würde auch da vielleicht sogar eher hingeben, regelmäßigen Wurm muss ja nicht unbedingt mit chemischer Keule sein, sondern es kann auch sein, dass wir hier als Beispiel auch eine hier morosche Karottensuppe des öfter mal einsetzen, weil auch dort kommen gerne natürlich dementsprechend so kleine weiße Tierchen hinten raus.
Oh, ich lieb sie nicht. Ja, dann, wie du gesagt hast vorhin, das hast du ja ausführlich erklärt, dass die Näpfe alle, auch der Wassernapf, bitte, weil da setzt sich immer so eine komische Schicht ab, ne, dass der Wassernapf auch täglich tatsächlich an der Hygiene teilnimmt, weil das verhindert einfach die Keimbelastung. Das ist ganz wichtig.
So ein guter Tipp ist so 100%igen Alkohol so dadurch. Ja. Nein, das ist jetzt ein.
Dann sitzt also der Hund in der Ecke und singt ein Lied.
Ja, genau. So, es gibt auch so Leute, die würden sagen, so nimm Wodka. Nein, machen wir auch nicht.
Dann natürlich die Stressminimierung. Ne, das gilt ja nicht nur für uns. Ein gut strukturierter Alltag ist auch für den Hund ganz wichtig, weil es ihm Sicherheit gibt. Und Achtung, bitte die Giftstoffe sicher verstauen. Ich habe immer die Krise gekriegt, als meine Mutter zum Schluss dann ja wirklich ganz alt war, dass da irgendwelche Tabletten rumliegen, weil die das einfach nicht mehr mitkriegen, dass die runterfallen, ja. Mhm. Und das sind natürlich auch oder betrifft natürlich auch Putzmittel. Schokolade, ja, gerade dunkle Schokolade, wenn die so bricht, die krümelt immer. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich liebe schwarze Schokolade. Und wenn die Hunde da dran gehen, von schwarzer Schokolade reicht wirklich ganz wenig, um die ins Jenseits zu befördern. Und dann Medikamente halt, wie ich gerade schon sagte, gucken, dass sie nicht runterfallen und unerreichbar irgendwo sind. Das schlaue Labbis, die nicht suchen gehen.
Ja, aber gerade so bei älteren Menschen ist es tatsächlich so, dass die Medikamente, ja, dann fällt was runter, das fällt dann irgendwo so blöd, dass sie sich nicht bücken wollen und denken, ach komm, ist egal, vergessen das. Ja, der Hund, der hat es aber sofort gefunden. Der hat es sofort. Und wenn du dann sagst, ja, was hast du denn da, dann macht der nur... Was meinst du?
Das war immer mein Horror, definitiv. Ich habe zuerst immer gesaugt, wenn ich in die Wohnung gekommen bin. Und zwar ganz gründlich.
Ach, Ecken,
wie, du bist so fleißig, hat meine
Mutter. Die Ecken saugen und zwischen den Ritzen von den Sofa. Also auf jeden Fall.
Genau.
Und Putzmittel müssen natürlich weg. Und auch solche, das gerade bei den Putzmitteln ist es so, es gibt sehr viele scharfe Putzmittel, die auch so chlorhaltig sind. Auch dort die Lappen, mit denen dort sauber gemacht wird, das ist ja auch etwas für die Hunde, die sie sehr gerne nehmen. Und das gerade auch in engeren Räumen, ich spreche immer so vom Wohnmobil oder Wohnwagen, wo man vielleicht mal so 14 Tage, 3 Wochen mit unterwegs ist oder auch länger. Auch dort müssen die sehr gut verstaut sein, am besten in irgendwas Abgeschlossenem, damit die da erst gar nicht dran kommen. Diejenigen, die Hunde haben, die wissen das sowieso, aber es gibt ja genügend neue Tierbesitzer, die da keine Erfahrung drin haben. Und mit denen reden wir ja heute auch hier.
Das stimmt. Und einen habe ich noch. Bitte nicht alle Tipps aus Internetforen übernehmen.
Nee, das ist tatsächlich so. Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt hier bei uns und wir geben euch da gerne Hilfe bei. Also so zum Schluss unserer Sendung ist, Durchfall ist kein Schicksal, sondern ein Signal.
Absolut. Sich auch so. Ja, je besser wir hinhören oder besser gesagt hinschauen oder auch hinriechen, desto schneller helfen wir dem
Schauen
Hund.
Und riechen ist sehr gut.
Desto schneller helfen wir dem Hund.
Definitiv. Und beobachten, nicht raten, bitte keine Glaskugeldiagnostik, sondern wirklich das Abhandeln, wenn es längerfristig ist und ihr nicht wisst, was es ist. Also wir hatten bei einer Hundin, da habe ich echt Sorge dran gehabt, weil die kotzte 3 Tage lang Blut, kotzte Aua. Blut und gleichzeitig hatte sie auch jede Menge Blut im Kot.
Ach du Gott.
Da sind wir natürlich auch sofort zu unserer Tierärztin gefahren, die hat das untersucht und es war Gott sei Dank tatsächlich auch nur bakteriell. Also, aber trotz allem war es etwas, wo wir erst gedacht haben, so, hat die eventuell irgendwo draußen Gift aufgenommen, ne? Aber es war nicht so.
Ja, also nochmal, du hast es gerade so schön gesagt, beobachten, nicht raten, Diagnostik vor Therapie oder, wie wir sagen, Joe, wer den Code versteht, versteht den Hund.
Genau.
Hast also, du erfunden, habe ich mir gemerkt beim letzten Mal.
Ja, wir kennen das ja, wir kriegen so viel beschissene Bilder am Tag, ja, per WhatsApp zugesandt. Ist wirklich so, also wenn, ich sage ja, also ich glaube beim letzten Mal habe ich das auch gesagt, wenn unser Telefon Geruchstoffe freisetzen könnte, das würden uns alle Leute fürchterlich schief angucken, weil wir sehen natürlich immer wieder diese Bilder und wir sehen sehr viele Bilder, wo dann halt wirklich alles sehr dünn ist, ja, wenn das ein bisschen fester wird, dann ist plötzlich Schleim drin, dann sind irgendwelche Gegenstände drin, wo man sagt, was ist das denn? Ja, oder man hat plötzlich so alles so ganz weichere, harte Kügelchen. Ja? Hat der eventuell Knochen gefressen? Ja. Ein bisschen zu viele davon? Ja. Ne? Solche Sachen. Und bitte immer ehrlich sein, wenn es um Diagnostik geht und wenn es darum geht, dass eine Anamnese gemacht wird. Wir haben es oft genug erlebt, dass man wirklich erst, nachdem man sehr, sehr oft nachgefragt hat, dann irgendwann mal kommt, ach ja, das habe ich auch noch gemacht. Ach stimmt, das habe ich auch gemacht. Weil es so in den Alltag übergeht. Ja, man registriert das nicht mehr, dass es etwas ist, was eventuell für das Tier gefährlich sein könnte. Man findet das als normal, aber es ist dann vielleicht mal gar nicht normal.
Okay, Joe, wollen wir denn das nächste Mal etwas machen, was nicht so riecht?
Gerne. Hast du eine Idee?
Ja, ich finde, wir sollten mal ein paar knackige Tipps geben zum Urlaubsbarf. Was hältst du denn davon?
Machen wir.
Kann man ja immer brauchen.
Ja.
Wie kann man zum Beispiel schnell barfen, unkompliziert, eben mal was kochen und so weiter und so weiter. Und
dann Moment, hast du gerade von Urlaubsbarf gesprochen?
Ja.
Warum hast du das dann in Bezug zu schnell gesetzt?
Weil wir im Urlaub gar nicht so viel kochen wollen, sondern lieber am Strand sitzen.
Und der mit dem Hund am Strand.
Mit dem Hund am Strand.
Und ja, wo die Sonne so volle Kraft knallt.
Hier in Hamburg ist immer Wind.
Ja, die sind ja nicht nur in Hamburg, die Leute.
Ja, aber auch in Dänemark, da ist auch Wind, nicht?
Ja, aber da ist auch Sonne. Das ist ja das Gefährliche. Ja, dann es ist kommen windig, die mit wenn die Sonne knallt.
Dann kommen die mit ins Strandkorb, du.
Ein Strandkorb für einen Hund?
Jo, gibt das.
Habe ich noch nicht gesehen.
Jo, kannst du machen. Doch, so ganz vorne am Wasser kannst du auch mit denen sitzen und liegen. Muss ja nicht den ganzen Tag sein. Oder du gehst morgens früh und dann gehst du mittags wieder und machst ein Schläfchen mit dem Hund.
Na gut, auf jeden Fall beim nächsten Mal. Was machen wir? Ich habe das schon wieder vergessen. Du sabbelst und sabbelst.
Schnelles Barfen machen wir.
Okay, alles klar.
Runde Tipps und Tricks, eine Runde Tipps und Tricks zum Thema, wie kann ich einfach und dennoch gesund barfen. Zum Beispiel okay. Im Urlaub.
Bis dahin.
Tschüss.
Und wer den Code versteht, versteht den Hund. Tschüss. Napfgespräche.